Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Zeitspiel, Handball vom Niederrhein. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit jemandem, der sich nach seiner aktiven Karriere als Spieler beim TV Aldekerk vor allem als Trainer im Jugend- und Schülerbereich hier bei uns am Niederrhein einen bekannten Namen gemacht hat. Herzlich willkommen, Carsten Wefers.
Ja, hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Endlich sind die Weihnachtsferien so richtig aus den Knochen und sind wieder voll im Handballalltag angekommen.
Hast du während der Weihnachtsferien Gott sei Dank oder ich hoffe mal Gott sei Dank auch mal ein bisschen Pause machen können von dem, das ist ja doch wahrscheinlich mit viel Stress verbunden, oder?
Ja, absolut. Wir haben bis kurz vor Weihnachten waren wir natürlich auch noch im Spielbetrieb und haben dann unseren Jungs zwar die ein oder andere Zusatzaufgabe gegeben, aber hatten dann auch mal 10 Tage frei und sind dann aber auch direkt am 2.1. wieder mit dem Training gestartet. Aber die Tage um Weihnachten und Silvester, die habe ich dann mit Freunden und Familie genossen, ja.
Das muss auch sein. Zu deiner Tätigkeit, da kommen wir gleich noch. Lass uns doch vielleicht einfach mal beginnen, um dich so ein bisschen vorzustellen, habe ich dann zunächst eine ganz verrückte Frage. Man hat mir zugetragen, dass du einen ganz bestimmten Spitznamen hast. Kassette.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist tatsächlich lustig. Ich habe damals beim TV Aldekerk in der ersten Herrenjahr gespielt und habe mit Carsten Leicher, der weil der Physio bei den Fußballprofis von Borussia Mönchengladbach ist, ein Namensvetter in der Mannschaft gehabt. Und dann ist damals Simon Welzel, ein Mitspieler von mir, auf die Idee gekommen, mich dann Kassette zu nennen. mit meiner rhetorischen Fähigkeiten, aber das ließ sich nach einem längeren Abend nicht mehr ganz rekonstruieren, wo der Name herkam. Aber genau, Kassette wurde ich zumindest in Aldekerk immer genannt, ja.
Und hast du den mit zum BHC genommen?
Das hat sich tatsächlich noch nicht so rumgesprochen. Also da nennt man mich noch Carsten. Aber ich vermute nach heute oder künftig könnte sich das ändern, ja.
Okay. Ja, du hast gerade schon das erwähnt. Du hast deine Handballerkarriere beim TV Aldekerk begonnen. Ist das so richtig? Oder gab es da noch Verein?
Genau, die liegen eigentlich bei der Turnerschaft Dresrath. Ja. Direkt auch am Niederrhein, ein benachbarter Verein. Komme ja auch aus einer Handballerfamilie. Meine Eltern und meine beiden Geschwister haben auch Handball gespielt und da habe ich dann von jüngsten Jahren an zusammen mit meiner Schwester, die 2 Jahre älter ist, schon in der F-Jugend gespielt und dann bis zur B-Jugend bin ich auch dort geblieben. Mein Vater war viele Jahre mein Trainer und bin dann rübergewechselt zur A-Jugend vom TV Aldekerk, genau.
Und nach dem Jugendbereich kam dann der erfolgreiche Seniorenbereich. Du hast unter anderem beim TVA in der 3. Handball-Bundesliga gespielt.
Genau, ja. Also ich bin dann wie gesagt, nach Aldekerk gewechselt, habe dann noch ein Jahr A-Jugend-Regionalliga, damals also die heutige Jugend-Bundesliga gespielt in dem Jahrgang, was so für die nähere Umgebung der naheliegendste Verein war und bin dann auch in die erste Mannschaft gekommen. Wir sind dann aber leider nach einem Jahr auch wieder abgestiegen, weil es damals ja die Zusammenlegung der 2. Ligen gab und dadurch einen vermehrten Abstieg auch in der 3. Liga gab, von dem wir dann auch betroffen waren. Haben dann leider relativ viele Spiele knapp mit einem Tor verloren, was uns dann so ein bisschen den Klassenerhalt trotz des vermehrten Abstiegs gekostet hat. Ja.
Mhm. Auf welcher Position warst du aktiv?
Zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen auf Rückraum Mitte. Dann unter Burkhard Hesen damals aber auch viel am Kreis gespielt. Er hatte so die Ausbildungsphilosophie, dass jeder Mittelmann auch bestens wissen muss, wo der Kreisläufer zu stehen hat. Und entsprechend hat er uns da eingesetzt. Ja, genau. Ja, und später dann unter Achim Schürmann, der ja, glaube ich, bei dir auch schon Podcast-Gast war.
Ja,
hat
richtig.
Mich dann so auf allen Positionen eingesetzt als Allrounder, ja.
Aber nicht im Tor.
Im Tor nicht, nee.
Ja, ich glaube, Torhüter im Handball ist eine ganz besondere Spezies Mensch, oder?
Absolut. Und ich glaube, wenn man das auch nicht schon in den jüngsten Jahren lernt, mit den immer härter werdenden Bällen groß zu werden, dann kriegt man das als Erwachsener auch nicht mehr so gut hin oder hat vielleicht zu viel Angst vor den Bällen, die ja doch extrem hart aufs Tor kommen, ja.
Ich erinnere mich an eine Zeit, da spielte der Tusem noch in der Grugerhalle. Da habe ich mir mal eine Fotokarte besorgt und habe dann direkt hinter der Werbebande am Tor gesessen. Und auch beim Warmspielen, beim Warmwerfen, das war ja erschreckend. Ich habe also wirklich vor Staunen vergessen zu fotografieren. Da steigen dann so, ich sag mal, menschliche Fleischberge von über 2 Meter, ich weiß nicht, über 100 Kilo hoch, springen nochmal 1-2 Meter in den Kreis. in den Händen, die ja gegenüber normalen Menschen fast schon Bratpfannenformate haben, verschwindet eine kleine harte Kugel. Der Torwart steht ja auch nicht auf der Torlinie, sondern noch ein, zwei Meter da vorne vor und bekommt das Ding dann volle Lotte vor den Körper. Also ja, war schon heftig.
Wenn du so sagst, klingt das sehr irrational, da muss man positiven Sinne verrückt sein, um das mitzumachen, ja.
Gut, das hast du gesagt. Nein, aber es ist schon wirklich ganz, ganz eine tolle Sache. Ja, dann warst du also im Seniorenbereich. Wie ist das dann weitergegangen nach dem Abstieg mit dem TVA?
Genau, dann habe ich auch noch unter Achim zwei Jahre in der ersten Mannschaft, dann in der zusammen oder neu gegründeten Nordrheinliga gespielt, wo ja die Handballverbände Mittelrhein und Niederrhein zusammengelegt wurden. Und habe mich dann mit Ende meines ersten Studiums dazu entschieden, ein Jahr nach Schweden zu gehen. Das war dann 2014. Ja. Und habe dann da für einen schwedischen Zweitligisten, vor allen Dingen in der zweiten, aber auch ein bisschen in der ersten Mannschaft gespielt und vor allen Dingen da auch als Trainer gearbeitet.
Ja, da würde ich gleich gerne nochmal zukommen. Ich möchte dir jetzt ganz gerne erstmal einen Einspieler zu deiner Zeit in Aldekerk vorspielen.
Gerne, ja.
Ja, hallo Carsten. Schön, dass du beim Podcast gelandet bist. Das zeigt ja schon, dass du eine gewisse regionale Größe auch erreicht hast und nur eine kleine Berühmtheit auch geworden bist. Aber vollkommen zu Recht auch. Wenn ich an unsere gemeinsame Zeit denke, die hat ja schon vor 15, 16 Jahren begonnen, als du als Jugendspieler aus Grefrath zu uns gekommen bist und vor allen Dingen als Jugendtrainer mit ganz vielen tollen Ideen. Und das begleitet dich ja die ganze Zeit, dass du viele tolle Ideen hast und die auch umsetzen kannst und möchtest. Als es dann nicht mehr so persönlich gut gelaufen ist, du nicht mehr so genau wusstest, was du machen solltest, hatte ich, glaube ich, das Jahr in Schweden unfassbar menschlich und handballerisch auch weitergebracht. Und dann fing unsere intensivste Zeit ja auch an, als du zurückkamst, warst du derjenige, der zusammen mit Didi Grote, Lars, hier mein Haus, mein Eigenheim in Wachtendonk mit mir gebaut hast. Und da ist mir ein Tag natürlich in blendender Erinnerung, als wir morgens um 6 Uhr anfingen, mit Didi zusammen ohne Minibagger die Schächte für die Kanäle mit auszuschachten. Da ist natürlich reichlich Bier auch geflossen. Didi ist um 2 Uhr mittags zur Erbsensuppe, zur Doro nach Hause gefahren. Und abends hat man sich dann in der Halle wieder getroffen. Wir beide total platt. Du musstest spielen, ich konnte schon auf der Tribüne sein. Und Didi Grote, Lars bei Borussia Mönchengladbach macht mit gefühlt 55 Jahren das Spiel seines Lebens. Alle sind fassungslos und ich werde nie den Blick von oben vergessen, wie du unten auf der Bank saßt und danach den legendären Spruch gebracht hast, da lassen wir uns von so einem alten Mann hier vorführen. Das zeigt auch, wie du sportliche Leistung mit einschätzen kannst, immer fairer Sportsmann und ganz besonders toll ist natürlich, was du alles für unseren Verein gemacht hast, wie du Ideen entwickelt hast als Jugendkoordinator, als Jugendtrainer in Corona-Zeit, als es für uns alle sehr, sehr schwer in der Sportart war, hast du Online-Training mit angeboten, hast das komplette Konzept mitgeschrieben und. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir an der Stelle ganz, ganz viel Erfolg bei deinen neuen Aufgaben. Ich werde das natürlich fleißig verfolgen und ich bin sehr froh, wirklich einen richtig guten Freund gefunden zu haben und bin sehr beeindruckt von dem, was du alles machst, wie du die Sachen angehst, mit wie viel Neugierde, mit wie viel Fleiß und mit wie viel Akribie. Das zeichnet dich aus und für deinen weiteren handballerischen und beruflichen Lebensweg wünsche ich dir alles, alles Gute. Mach's gut, Carsten.
Ja, ich muss dir sicherlich nicht sagen, wer das war. Carsten Hilsumer, Vorstandsmitglied des TV Aldekerk.
Ja, das habe ich sofort erkannt. Also sehr, sehr liebe Worte. Vielen lieben Dank, Carsten, wenn du den Podcast über den Weg hörst. Da kann ich mich nur bedanken und all die lieben Worte auch zurückgeben. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit mit dir und beim ATV.
Ja, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Ich denke mir, er wird sich da schon was bei gedacht haben. Die Trainertätigkeit. Die aktive Zeit war vorbei oder hast du schon während der aktiven Zeit irgendwie Überlegungen angestellt, die im Trainerbereich irgendwas zu machen?
Genau, das geht eigentlich auf meine jüngste Jugend zurück. Also seitdem ich 14 bin, trainiere ich Jugendmannschaften, habe damals meine erste F-Jugend mit Udo Ingenpass, dem Inhaber von Tengo Sport, da werden viele ihn herkennen, trainiert in Grefrath auch noch und bin dann im Laufe der Jahre, auch während des aktiven Spielens, dem Traineramt treu geblieben, habe dann immer wieder verschiedenste Jugendmannschaften im breiten und leistungsorientierten Handball trainiert und habe eigentlich immer unglaublich viel Spaß daran gehabt, meine eigenen Ideen mit einzusetzen, Gruppe mit anzuleiten, zu führen, zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen sich entwickeln. Und ja, bin im Grunde seit meinem 14. Lebensjahr durchgehend Jugendtrainer.
Du hast dann verschiedene Lizenzen nämlich angemacht und dann hast du im letzten Jahr die A-Lizenz auch erreicht und dir erarbeitet und warst dabei, und das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen, Jahrgangsbester.
Ja, das hättest du jetzt nicht erwähnen müssen, aber genau, habe dann immer nebenbei eine Lizenz gemacht, also mit der C-Lizenz angefangen, dann über die B-Lizenz, die dann zum ersten Mal mit dem Mittelrhein zusammen auch gemacht wurde und dann im vergangenen Jahr zusammen mit 21 anderen Trainern aus Deutschland dann die A-Lizenz.
Ja, aber du sagst, das muss nicht erwähnt werden. Ich finde das schon, dass das erwähnt werden muss, denn das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Wie ist das überhaupt? Wie läuft so diese A-Lizenz-Ausbildung ab? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um überhaupt dazu zugelassen zu werden? Und was ist das für ein Zeitaufwand? Und was muss man sich darunter vorstellen als Nicht-Trainer?
Ja, also man muss Inhaber der B-Lizenz sein. Man muss über 23 Jahre sein und nachweisen, dass man schon über viele Jahre auch Mannschaften im leistungsorientierten Bereich trainiert hat. Das war bei mir zum Beispiel auch durch meine Trainertätigkeit beim HVN als Auswahltrainer und durch die Sachen, die ich in Aldekerk gemacht habe, dann gegeben. Genau, dann läuft das so ab, dass jeder Landesverband einen Trainer stellen darf in ganz Deutschland. Also tatsächlich dann ein relativ erlesener Kreis. Wir hatten jetzt Glück, weil guter Freund und Trainerkollege Marvin Wettemann von Tusem Essen auch mit dabei sein konnte oder wir das zusammen durchziehen konnten dieses Jahr, dadurch, dass, ich glaube, der Handballverband Saarland in dem Jahr keinen gestellt hat. Und dann dauert die Ausbildung ein Jahr, sind dann immer wieder verschiedene Blöcke. Man trifft sich, ich glaube, insgesamt 4 Wochen jeweils gestückelt aufs ganze Jahr und bekommt eine ganze Menge an Aufgaben über Hospitationen, einen Hospitationsbericht, Video-Feedback-Trainings, ja, so diverse Aufgaben, die man halt dann im Laufe der Zeit abarbeiten muss. Und das Ganze mündet dann in einem Prüfungswochenende, wo man dann sowohl eine schriftliche als auch mündliche und vor allem praktische Prüfung hat vor dem DHB-Lehrwesen, unter anderem auch Erik Wuttke, der ja jetzt bei der WM auch als Co-Trainer mit dabei war und ja, vielen bekannten Gesichtern aus der DHB-Handballwelt.
Muss man denn selber auch als Spieler eine gewisse sportliche Qualifikation mitbringen, dass man sagt, also man sollte wenigstens in der und der Spielklasse aktiv gewesen sein oder ist das eher nicht so wichtig?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also es waren auch einige Trainer dabei, die selber glaube ich nie gespielt haben. Gleichzeitig ersetzt aber das hohe Spielen dann auch eine einjährige Trainertätigkeit auf höherem Niveau. Also diese Voraussetzungen kann man damit so ein bisschen abgelten, aber das ist jetzt keine kein Zwang, dass man dabei ist.
Der Carsten Hilsumer hat vorhin das erwähnt, dass du, und ich glaube, du hast das Jahr 2014 genannt, ein Jahr in Schweden warst. Wie kam es dazu?
Genau. Ich habe damals mit Matome Rampiapedi zusammengespielt, einem Südafrikaner, der über Kontakte den Weg nach Aldekerk gefunden hat und habe mit ihm zusammen gewohnt. Und über seinen Präsidenten des Südafrikanischen Handballverbandes, der Kontakte in die ganze Welt hatte, ist das dann zustande gekommen. Wollte schon immer mal auch nach Schweden, auch gerne länger, weil ich so den skandinavischen Handball und auch die Mentalität, die die Leute einfach mitbringen, unglaublich interessant war und habe damals mein erstes Studium abgeschlossen und dann war es im Grunde der optimale Zeitpunkt, auch mal was Neues kennenzulernen und bin dann nach Lindesberg gekommen. Das ist so ein kleines, eigentlich ein kleines Kaff, also für deutsche Verhältnisse, so auf der Höhe von Stockholm, 1,5 Stunden entfernt, genau, und habe dann da in einem Handballinternat im Grunde Handball mit unterrichtet im Frühtraining, habe dann so den ein oder anderen Deutsch-Sprachkurs gegeben, für den Verein 2 Jugendmannschaften trainiert, unter anderem auch eine weibliche E-Jugend, die dann zu Beginn große Angst hatten, dass sie mich sprachlich nicht verstehen können. Und das hat sich dann über das Jahr total positiv entwickelt. Ich habe dann die Ansprachen immer zu Beginn auf Englisch gemacht und zunehmend mehr auf Schwedisch. Und so haben wir uns dann so ein bisschen angeglichen. Genau, und habe dann selber auch noch gespielt in der Zeit.
Welche Eindrücke nimmt man aus einem solchen Land mit, die einen vielleicht ja auch später dann noch ein bisschen prägen?
Also was mir am nachhaltigsten im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach dieser unglaublich respektvolle Umgang miteinander, dass auch Kinder und Jugendliche einfach schon in den jüngsten Jahren als Persönlichkeiten wahrgenommen werden, die auch gehört werden wollen und denen auch ganz viel Mitspracherecht und Autonomie zugetraut wird. Und gleichzeitig, wenn man auf diesen Job des Handballtrainers guckt, ist das einer, der deutlich mehr Ansehen genießt. Also es ist halt nicht so, wie es vielleicht dann in Deutschland der Fall ist, dass man bis in die höchsten Ligen immer noch irgendwie einen zweiten Job haben muss, um zu gucken, dass man auch irgendwie über die Runden kommt. Sondern der Handballtrainer und das, was der Vereinssport auch für die Gesellschaft bedeutet, einfach deutlich angesehener. Und ja, das sind so meine Haupterkenntnisse, die ich aus diesem Jahr mitnehme.
Ich möchte dir jetzt meinen Einspieler, kehren wir mal wieder zurück nach Deutschland, einen Einspieler vorspielen. Hört ihr den bitte doch mal an.
Guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ich hier auch kurz einen kleinen Einspieler oder eine Anekdote loswerden darf. Was mir da spontan einfällt, ist das Kennenlernen von Carsten und mir, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, erst mal gesehen haben. Das war beim ersten Training damals in der A-Jugend, in der Vorbereitung des TV Aldekerks. Ich bin neu aus Dienstlagen gekommen und Carsten aus Grefrath. Heißt, wir haben uns auch noch nie vorher gesehen, noch nie gegeneinander gespielt. Hatte aber schon vieles Positives über Carsten gehört, rein sportlich. Und da war ich natürlich gespannt, was mich da erwarten wird. Und war es so, dass es... ich aber leider noch ein bisschen darauf warten musste, den Carsten in Aktion zu sehen, weil er mit einem Pflaster auf der Stirn unter seinen damals noch schönen blonden Haaren hatte. Vielleicht kann Carsten da ja einmal kurz sagen, was da passiert ist, warum er da nicht mittrainieren konnte. Des Weiteren ging es dann noch weiter, dass er zum Ende hin, als wir dann noch einen Zettel ausfüllen mussten, wo wir unsere Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse alles angeben mussten, damit eine Telefonliste erstellt werden kann. Damals war das noch so. Auch, ist ja auch nicht so lange her, aber. Und da stand er neben mir und hat direkt gesagt, oh, du hast aber eine sehr unschöne, sage ich jetzt einfach mal, Handschrift. Und da dachte ich, okay, was? Ja, gut. Auch da, ich hoffe, dass ich mich dahin verbessert habe. Aber so hat alles angefangen. Das war der Startschuss, dass man sagt, ja, komm, da gehe ich mal ein Bierchen mit trinken mit dem. den will ich jetzt meinen besten Freund nennen. Ja, aber das mit dem Pflaster wäre für mich auch nochmal interessant zu wissen, was Carsten dazu erzählt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Podcast. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
Auch da wirst du sicherlich wissen, wer das war. Vermute ich mal ganz stark.
Genau. Philipp Feldstedt. Mein bester Freund seit ungefähr diesem Tag, als wir uns kennengelernt haben. Die Stimme begleitet mich seit vielen Jahren. Ja.
Und ihr habt auch jetzt, und wenn du sagst bester Freund, gehe ich davon aus, dass ihr auch jetzt noch regelmäßig guten Kontakt habt.
Ja, nach der Sprachnachricht weiß ich das nicht mehr, aber bisher hatten wir einen sehr guten und sehr regen Austausch, ja.
Ja, jetzt brennt mir das natürlich auf den Nägeln. Jetzt hat er das Pflaster erwähnt. Was war das denn? Wenn er da sowas sagt, dann musst du da irgendwas hinterstecken.
Ja, tatsächlich. Also vielleicht nicht meine hellste Stunde. Wir haben damals, als ich nach Aldekerk gewechselt bin, hat die Mannschaft den Aufstieg geschafft, damals in einem sehr packenden Aufstiegsturnier in Hiesfeld damals. Und wir hatten es, glaube ich, den Dienstlagnern, wenn ich mich recht erinnere, zu verdanken, oder sogar den Hiesfeldern, dass wir durch den Sieg von denen noch in die Regionalliga reingerutscht sind. Und haben dann einen feuchtfröhlichen Abend mit der Mannschaft vollbracht, wo ich ja kein Ende kannte und dann böse gestürzt bin und eine kleine Platzwunde davon getragen habe.
Das soll passieren. Ja. Darf man dann, wenn man so einen großen Erfolg erreicht hat oder erfolgreich war, dann soll man das auch schon mal machen. Feiern wie die Feste fallen, sagt man so schön, so ungefähr. Ja. Das ist auch bei dem Carsten Hilsemann, den muss ich jetzt nochmal zitieren, nochmal darauf zurückkommen. Es wird immer wieder erwähnt, dass du wohl ein richtig tolles Händchen für Kinder und Jugendliche hast. Wie kann man das erklären? Gibt es da Gründe für oder ist das einfach so eine Gabe, die man dann mitbringt?
Ich glaube bei aller Bescheidenheit, dass das tatsächlich eine Gabe ist, die mir mit in die Wiege gelegt wurde, weil ich eigentlich mir da auch keine großen Gedanken zu machen oder mir jetzt nicht irgendein Wissen angelesen habe. Hängt vielleicht einfach auch damit zusammen, dass ich halt so groß geworden bin, immer von Mannschaftskameraden, von Freunden umgeben. Ja, und dadurch einfach auch viel immer von Kindern und Jugendlichen natürlich selber umgeben war und mir dieser Job einfach unglaublich viel Spaß macht und auch unglaublich viel gibt. Ich glaube, dass das ja das ist, worum es am Ende auch geht, dass man einfach Spaß und Erfüllung in dem findet, was man macht. Und das ist bei mir einfach zu sehen, wie sich so eine Mannschaft und die einzelnen Jungs und Mädels entwickeln.
Ist das nicht auch ein Indiz dafür, dass oder ein Grund dafür, dass der Handball insgesamt, dass man das Allgemeine jetzt mit Kindern und Jugendlichen mal außen vor, der Handball insgesamt eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Mannschaftssportart ist? Ohne Team geht da nichts und der Einzelne ist da ja relativ hilflos oder kann nicht, längst nicht das erreichen, was er zusammen mit seinem Team erreichen kann. Ist das so korrekt?
Genau, genauso sehe ich es auch. Also, dass, ob man zusammen gewinnt, ob man zusammen verliert, ob es Konflikte gibt, die natürlich immer vollkommen normal sind. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, wo es nicht auch mal irgendwo zu Reibungspunkten kommt, und dass man sowas einfach außerhalb der Familie und Schule in einem Rahmen austragen kann, den man ja auch freiwillig gewählt hat, ist, glaube ich, also ist unglaublich wichtig. Und das ist das, was Carsten Hildemeyer ja auch ansprach, diese Corona-Zeit, die wir zum Beispiel an den Aldekerk auch durch unglaublich viel Engagement und Aufgaben, Online-Trainings und irgendwelche Challenges gelöst haben. Das ist sowas, wo ich auch tatsächlich mit viel Stolz drauf zurückblicke, weil ich glaube, jedes Kind, das irgendwo Vereinssport betreibt, ist auch gut aufgehoben.
Du hast gerade erwähnt, während der Corona-Zeit Online-Training. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Genau, wir hatten im Aldekerker Sportzentrum in der Sporthalle haben wir eine Kamera installiert, wo wir dann zum Teil Spieler der ersten Mannschaften oder auch Jugendspieler hinbestellt haben und dann in einer 1-zu-1-Situation Übungen mit denen gemacht haben, sei es dann koordinative Inhalte oder Stabilisationsübungen, auch ein bisschen was im Handball gemacht haben und da ziemlich kreativ geworden sind. Und da konnte sich dann über einen Zoom-Raum, also über eine Online-Plattform, konnte sich dann jeden Abend jedes Kind dazuschalten, konnte die Übung mitmachen. Das hat sich über ganz lange Zeit auch großer Nachfrage erfreut. Hinten raus ist es so ein bisschen abgeflacht, was ja vielleicht auch nach mehreren Monaten dann normal ist. Dann haben wir so ein paar Interviews auch mit eingebaut mit ehemaligen ATV-Spielern, mit Profis, die dann ja sich zu Wort gemeldet haben, wo die Kinder und Jugendlichen vorher Fragen stellen konnten. Und so haben wir halt versucht, auch immer im Bewusstsein zu bleiben, und das ist dann nicht nach mehreren Monaten, wo das Ende ja auch nicht klar zu definieren war, dann so gewesen wäre, dass der ATV irgendwie nicht mehr so wichtig gewesen wäre.
Ganz viele Sportvereine haben ja unter anderem darunter gelitten, jetzt nicht nur im Kinder- und Jugendbereich, aber wahrscheinlich da besonders, dass viele der kleinen Sportler, der Nachwuchssportler, ja, die Segel gestrichen haben, sich abgemeldet haben und schwupp war der Verein etliche Mitglieder los. Wie war das bei euch in Aldekerk?
Das lief tatsächlich ein bisschen anders. Also dadurch, dass wir ab Tag 1 bemüht waren, also dieses Online-Angebot zu schalten, dann haben wir auch noch viel drumherum gemacht. Wie gesagt, die Kinder konnten dann selber auch Läufe einreichen, wurden dann prämiert. Also all das, was ich gerade auch schon sagte, war so, dass wir während der Corona-Zeit eigentlich kaum Kinder verloren haben. Es war dann eher so, als es dann wieder hieß, 2, 3, 4 Mal die Woche regelmäßig in der Halle zu stehen, dass dann einige gemerkt haben, dass vielleicht viel zu Hause sein und online was spielen oder sich mehr mit Freunden treffen oder was für Hobbys dann auch in der Zeit entstanden sind, dass das vielleicht auch eine schöne Alternative ist. Oder dass es eigentlich eher in dieser Zeit, als es dann wieder richtig losging, dann die ein oder andere Abmeldung zu verbuchen war. Aber alles in allem hat sich das absolut im Rahmen gehalten.
Gott sei Dank. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, welch guten Draht ich nenne die nochmal Nachwuchssportler hast. Auch da möchte ich dir gerne mal einen Einspieler vorspielen.
Carsten Wevers, netter, sympathischer Typ, aber ich denke, er ist ein richtig guter Handballlehrer für Kinder und Jugendliche. Ich habe Carsten kennengelernt über die Handballschule Niederrhein, als diese noch gar nicht Handballschule hieß, sondern man traf sich samstags morgens irgendwo zum Extratraining für handballbegeisterte Kinder. War eine tolle Zeit, irgendwo am Niederrhein, in irgendeiner Sporthalle am frühen Morgen. Carsten war ganz oft dabei und hat den Kindern die sehr kreativen Übungen immer richtig gut erklärt, sie angeleitet, sie korrigiert und gelobt, wenn sie was richtig gemacht haben. Genau das, was Kinder brauchen. Carsten war auch dabei, als die Handballschule das erste Feriencamp in Krefeld in der Glockenspitzhalle veranstaltet hat. Die Kinder haben unter ihm sehr, sehr viele Dinge gelernt. Er ist immer empathisch und ist immer gut dabei, und die Handballschule kann froh sein, wenn Carsten weiter als Trainer zur Verfügung steht. Persönlich weiß ich, er war in Aldekerk Jugendkoordinator, ist mittlerweile beim Bergischen AC und betreut da die argen Jugendlichen. Ich freue mich für ihn, dass sein Weg steil nach oben geht. Alles Gute, Carsten.
Da bin ich mal gespannt. Hast du auch die Stimme erkannt?
Ja, das dürfte der liebe Ulf sein,
Ulf
der
Waldmann.
Vater eines,
Ja, Ulf
genau, Ulf
Waldmann,
Waldmann.
ja.
Vater eines Sohnes, der sehr regelmäßig an den Events der Handballschule Niederrhein teilnimmt. Ich glaube, derjenige, der am meisten Camps und Trainings mitgemacht hat, und genau, über die Zeit in Aldekerk und über die Handballschule haben wir uns dann immer mal wieder gesehen und immer sehr gut über den Handball ausgetauscht.
Ulf Waldmann hat mir jetzt das nächste Stichwort gegeben. Seit dem letzten Sommer, ist das richtig? Bist du beim Bergischen HC?
Ja, genau. Im Frühjahr an Ostern, als dann der Cut gemacht wurde, die letzte Saison beendet war und dann die neue anstand, bin ich dann rüber nach Solingen gezogen, habe mir hier mit meiner Freundin zusammen eine Wohnung genommen, die auch Handballerin ist, sodass sich da natürlich auch der kleine Kreis liest, und bin seit Ostern dann hier beim BHC A-Jugendtrainer. Genau.
Wie sieht das aus? Wie bist du da aufgenommen worden? Was ist das? Was hat sich geändert oder was ist anders als zum Beispiel beim TV Aldekerk? Ich meine, BHC, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Erste Bundesliga, die Seniorenmannschaft. Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus?
Also aufgenommen wurde ich hier total nett. Sowohl der Jens Sieberger als auch der Antonio Di Carlo, meine beiden direkten Trainerkollegen, mit denen ich das zusammen mache, waren ab Tag 1 sehr dankbar für die Unterstützung. Und auch das gesamte Umfeld, sowohl die Mannschaft als auch die Verantwortlichen, haben uns mir unglaublich leicht gemacht. Auch da, glaube ich, spricht dazu unsere Sportart, dass man, egal wo man eigentlich ist, ein ähnliches Wertesystem hat und einen unglaublich schnellen Anschluss findet. Ja, die größten Unterschiede bestehen darin, dass hier der jungen Handball und dann speziell natürlich auch der Leistungshandball ganz, ganz hohen Stellenwert genießt. Das Bergische Land, das ja auch unglaublich positiv Handball verrückt ist, wenn ich sehe, wie viele Wuppertaler und Solinger Handballvereine es gibt. Ich glaube, allein aus den beiden Städten gibt es so viele Vereine, wie zum Teil in ganz anderen Kreisen. Und wir trainieren halt jeden Tag. Die Jungs, die wir im Training haben, die A-Jugendlichen, haben an der Sportschule vormittags auch noch Athletik und Individualeinheiten. Und dadurch ist es natürlich für mich jetzt auch eine ganz neue Aufgabe, wie man Belastungen steuert, Spiele per Video vor- und nachbereitet. Wir haben zum Beispiel vor 2 Wochen noch in Erlangen gespielt. Also auch die Wochenenden sehen natürlich jetzt anders aus, als wenn man nur eine Stunde zum Auswärtsspiel fahren muss. Und ja, wir haben auf jeden Fall auch einige hoffnungsvolle Talente dabei, von denen wir hoffen, dass wir auch mal den Weg nach ganz oben und im Idealfall auch in unsere Profimannschaft finden.
Wie wird das praktiziert? Gibt es für die ganz besonders talentierten Jugendlichen auch die Möglichkeit, mal mit der ersten Mannschaft zusammen zu trainieren? Oder ist das erstmal so ein abgeschlossener Kader für sich?
Nee, genau. Es gibt also einen sogenannten Förderkader, wo Stand heute 3 Jungen drin sind, der aber sukzessive erweitert werden soll. Und über Jahre sollen dann auch die jungen Talente der Jugend dann immer weiter den Weg auch in die Senioren finden. Genau, Trainingseinheiten werden da immer wieder mitgemacht. Und auch so gibt es einen regen Austausch mit Spielern der Profis, die sich dann auch in einem 1-zu-1-Verhältnis regelmäßig mit diesen Talenten dann treffen, immer mal wieder auch so Meilensteine in der Entwicklung festlegen, aber natürlich auch geguckt wird, wo gibt es noch Optimierungspotenziale, sei es im athletischen Bereich, in technischen Dingen, in taktischen Dingen, und ja, so dass ja auch hier auf jeden Fall ein Umfeld ist, wo ganz viele Leute sehr bemüht sind um die Nachwuchsförderung.
Jetzt bist du ja bekannt für deine große Kreativität, dein Einfallsreichtum, was das Training anbetrifft oder Trainingsübungen, einzelne Übungen und so weiter. Wie sieht das bei dir aus? Was unterscheidet dich da vielleicht von anderen Kollegen, die, ich will nicht sagen 0815 machen, das wird keiner machen auf dem Niveau, in dem ihr trainiert. Aber hast du da irgendwie einen Tipp oder einen Rat? Wie machst du das?
Also ich glaube, jeder muss da so seinen eigenen Stil und seine eigene Einstellung oder das, was er vermitteln will, auch für sich finden und definieren. Ich glaube, es ist immer schwierig, andere Trainer zu imitieren. Natürlich sieht man die ein oder andere Übung, die man dann auch vielleicht mal übernimmt. Für mich war halt auch natürlich durch die Einflüsse meines Sportstudiums immer ganz interessant, wie komme ich dahin, auch die Jungs und Mädels auch kognitiv ein bisschen herauszufordern. Also möglichst nicht das total erwartbare Training zu machen, sondern viele Umschaltmomente mit drin zu haben. Ja, auch viel, das kommt aus der Zeit aus Schweden, Autonomie einzufordern, zu sagen, was ist eure Meinung, wie können wir Situationen lösen, und da eigentlich eine ziemlich partizipierende Führung eigentlich für mich so definiert habe.
Jetzt hast du gerade angesprochen, die A-Jugend des BHC spielt in der A-Jugend-Bundesliga, nehme ich an.
Genau, mittlerweile in der Meisterrunde, ja.
In der Meisterrunde. Das heißt, soweit ich weiß, ist die A-Jugend-Bundesliga ja in verschiedene Regionalgruppen unterteilt. Ist
das genau, das war die Vorrunde. Da gab in ganz Deutschland 40 Mannschaften, die sich dafür qualifiziert haben.
Ja.
Wir sind durch einige unglückliche Umstände als 38. erst kurz vor den Sommerferien durch ein am Ende dann doch sehr gutes Turnier in Cottbus mit reingerutscht. Hängt damit zusammen, dass viele Mannschaften aus dem Westen im Vorjahr sich vorher nicht wieder qualifiziert haben und mit Gummersbach, Essen und zwei, drei weiteren Vereinen einfach die Qualität in der Westquali unglaublich hoch war.
Ja.
Genau, und dann gibt es diese 40 Mannschaften in ganz Deutschland, die auf vier Gruppen A10 Mannschaften verteilt wurden. Und die ersten vier aus diesen Staffeln haben dann jetzt die Meisterrunde mit zwei Achtergruppen gestellt. Dann sind wir dann auch für nächstes Jahr wieder qualifiziert. Und das ist was, worauf wir auf jeden Fall unglaublich stolz sind, wenn man dann sieht, dass wir vor den Sommerferien gerade so reingerutscht sind und dann jetzt unter den letzten 16 sind. Ja, dann spricht, glaube ich, die Entwicklung dieser Vorrunde für sich. Genau, und dann wäre es jetzt so, wenn wir unter die ersten vier kämen, was immer noch möglich ist, dass wir dann um die deutsche Meisterschaft mitspielen würden.
Was habt ihr da noch für Aufgaben vor der Brust?
Dieser Modus ist jetzt so, dass wir eine Hin- und Rückrunde spielen und haben natürlich also zum Beispiel mit Gegnern wie Rostock, Füchsen Berlin, Leipzig auch wirklich einige sehr hochkarätige Mannschaften dabei, haben durch einige Verletzungssorgen in den letzten Wochen leider immer wieder improvisieren müssen und dadurch ein paar knappe Niederlagen eingesteckt. Aber jetzt am Wochenende gegen Oftersheim-Schwetzingen haben wir das erste Rückrundenspiel und sind immer noch frohen Mutes, dass das am Ende noch für Platz 4 reichen wird.
Dann drücken wir euch ganz kräftig die Daumen. Jetzt hast du vorhin auch angesprochen, damit sind auch weite Reisen verbunden, die dann auch mal über ein, zwei Tage gehen, also nicht eine Stunde und dann vom Training wieder nach Hause. Das wirkt sich ja auch so ein bisschen auf den privaten Bereich aus, denke ich mir, oder?
Ja, absolut. Also die Spiele, die wir jetzt in dem Modus haben, sind 8 Mannschaften, 7 Gegner, sind, glaube ich, außer Dormagen dann 6 Wochenendtouren. Also ja, das ist schon eine ganze Menge Zeit und genau wie du sagst, meine Freundin hat mich nur so kennengelernt und steht da auch zu 110% hinter mir. Sonst wäre das natürlich so auch nicht möglich, aber das ist manchmal schon schwierig, ja, viel Zeit zu zweit zu verbringen oder auch sich regelmäßig mit Freunden zu treffen. Dadurch, dass meine Familie ja am Niederrhein wohnt, ist das auch nicht immer so ganz einfach, Termine zu finden. Also das hat schon, klar, deutliche Auswirkungen aufs Privatleben.
Dann hören wir mal, was der nächste Einspieler, Einspielerin dazu sagt.
Hallo, mein Name ist Lisa. Ich bin die Mitbewohnerin, größte Supporterin und Freundin von Carsten. Wie der Zufall so will, sind wir beide Paten der Kinder unserer besten Freunde. Und darüber haben wir uns auch erst richtig kennengelernt und wohnen jetzt zusammen in Solingen, wo wir beide im Umkreis irgendwie auch was mit Handball zu tun haben. Seine aktive Zeit als Handballer habe ich ja leider nicht mehr mitbekommen. Ich hoffe aber sehr, dass ich irgendwann nochmal in den Genuss komme, ihn dann doch auf dem Spielfeld zu sehen. Allerdings hoffentlich nur beim Spaßturnier oder sowas in die Richtung. Ich glaube, alles andere würde der Körper nicht mehr so mitmachen. Ja, so sehr ich es auch manchmal verfluche, dass der Sport dann doch so einen großen Teil unserer Zeit einnimmt, umso mehr liebe ich es zu sehen, wie sehr ihn die Aufgabe als Trainer erfüllt und wie er darin aufgeht. Also für mich wäre das absolut nichts, aber ja, ich finde es total toll, wenn man da eine Leidenschaft für hat und die Arbeit mit Jugendlichen so Spaß macht. Ich freue mich sehr auf die Zukunft und das weiterhin begleiten zu dürfen und zu sehen, wo uns das noch so hinführt. Ja, und ich bin auch sehr stolz, aber sagt ihm das bitte auf gar keinen Fall. Beste Grüße aus Solingen und viel Spaß noch.
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, aber jetzt hast du das ja doch mitbekommen, dass sie sehr stolz auf dich ist. Und das mit Sicherheit nicht ohne Grund.
Nein, das freut mich extrem. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sprachnachricht, über die ich mich sehr freue. Und nochmal, ohne dieser Support wäre das auch alles so gar nicht möglich.
Das kann ich so unterstreichen. Alleine oder wenn Partner oder Partnerin da nicht so hinterstehen, dann kann man das gar nicht mit so viel Herzblut machen. Dann ist immer da irgendwo ein Haken bei. Aber so, wie du die Situation beschreibst und wie das bei euch ist, ist das auch optimal.
Absolut. Und gibt mir dann auch ganz viel Ruhe, genau die Sachen auch machen zu können, so einen sicheren Rückhalt zu haben. Und wenn wir dann mal Zeit zu zweit haben, dann ist es auch leicht abzuschalten. Also das ist schon unglaublich wichtig für mich.
Machen wir mal einen Cut. Fragen mal etwas, theoretisches eigentlich nicht. Was muss denn deiner Meinung nach ein guter Handballer mitbringen?
Ja, vor allen Dingen die richtige Einstellung in meinen Augen. Also ich habe es schon ganz oft in den letzten Jahren gesehen, dass unglaublich talentierte Spieler vielleicht den Weg nach ganz oben nicht gefunden haben, weil sie dann vielleicht nicht bereit waren, viel Gas zu geben beim Athletiktraining, sich über das eigentliche Training hinaus mit Handball auseinanderzusetzen, sondern es muss wirklich eine unglaubliche Passion dabei sein. Und ja, die andere Sache anhand meines eigenen aktiven Spielens, der Körper muss es halt auch mitmachen. Also es gibt ja nicht wenige sehr talentierte Spieler, für die es dann irgendwann zu viel wird, die in jungen Jahren schon richtig schwere Verletzungen haben. Und das ist, glaube ich, so die Mischung, Einstellung, Fleiß, ja, und einen Körper, der das Ganze auch auf Leistungsniveau betreiben kann.
Das hört sich so an, als wärst du ein Leidtragender der Dinge, die du gerade angesprochen hast in körperlicher Hinsicht.
Ja, also es gibt sicherlich deutlich härtere Fälle, aber die klassischen Verletzungen, sei es das Kreuzband, ich hatte lange Zeit eine Schambeinentzündung, einen Knorpelschaden in der Schulter, der mich sicherlich auch viel oder längere Zeit auf höherem Niveau gekostet hat. Aber das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil unserer Sportart als Kontaktsport in der Halle mit vielen Richtungswechseln. Das geht halt unglaublich auf die Gelenke und auf den Körper und ja, umso wichtiger, dass man eine gute athletische Ausbildung hat.
Jetzt trainierst du ja oder bist verantwortlich im deutschen Handball im höchsten Jugendbereich. Was oder wo sollten denn Jugendtrainer bei der Ausbildung deiner Meinung nach noch mehr drauf achten? Was sind so wichtige Dinge, die vielleicht in den unteren Spielklassen etwas zu kurz kommen?
Ja, also für mich ist das Prinzip, in ganz jungen Jahren erstmal eine breite sportliche Ausbildung zu bekommen, nach dem Prinzip bei Heidelberger Ballschule, dass man erstmal sportartübergreifend Fähigkeiten legt. Ganz häufig ist es ja auch so, dass zum Beispiel gute Leichtathleten oder Kinder, die in der frühesten Kindheit Leichtathletik gemacht haben, dann auch gute Handballer werden. Sollte nicht zu früh zu eindimensional werden. Und dann ist unglaublich viel Techniktraining in jungen Jahren auch entscheidend, weil am Ende um dann in höheren Ligen und je älter man wird, dann auch taktisch variabel zu werden, ist halt eine wichtige Grundlage, die Technik.
Andere Frage, wo siehst du dich denn selber in deiner Trainerlaufbahn in 5 Jahren?
Primär glücklich, das war so immer die Prämisse. Ja. Also ich habe, egal ob es jetzt um die Lizenz ging oder auch den Wechsel jetzt zum BRC, für mich ist das nicht so stark an Ziele geknüpft. Ich habe einfach tierisch Bock, Trainer zu sein und glaube, wenn man Spaß daran hat und Vollgas gibt, mit viel Fleiß bei der Sache ist, dann werden sich irgendwo Türen auftun und man wird Chancen bekommen, die ich jetzt noch gar nicht antizipieren kann. Und die Offenheit will ich mir immer bewahren, egal was jetzt die Liga oder auch die Geografie betrifft. Da bin ich sehr offen. Am Ende geht es mir darum, einfach viel Spaß zu haben. Und wenn ich 5-mal die Woche in der Halle stehe, dann habe ich das aktuell. Und das werde ich nächstes Jahr und die nächsten Jahre ganz sicher haben. Aber wo das hinführt, das kann ich dir heute noch leider nicht sagen.
Ja, ich denke mal, man kann ja schlecht in die Zukunft schauen. Aber was man so hört und wenn man mit dir spricht und was man von anderen hört, dann sollte, ich glaube, noch alles Mögliche sein. Alles andere, nur viele offene Türen, wie du gesagt hast, möglich sein.
Ja, ich hoffe es, ja.
Ja klar, das kann man dir nur wünschen. Jetzt gibt es noch einen letzten kleinen Spaß oder Abteilung, wie auch immer. Du kennst bestimmt dieses Entweder-Oder-Fragespiel. Ich nenne dir zwei Begriffe, du entscheidest dich bitte für einen und wenn du es für nötig hältst, vielleicht mit einem halben Satz, warum. Aldekerk oder Solingen?
Dann fängst du direkt mit so einem Hammer an. Ja, also beides hat unglaublich viel Positives, unglaublich viele tolle Erfahrungen. Das würde mir jetzt ganz schwer fallen. Ich würde sagen Grün-Blau.
Grün-Blau. Offensive oder defensive Abwehr?
Offensive. Ich finde viele 1-gegen-1-Situationen, gerade als Jugendtrainer, wo es ja um die individuelle Ausbildung geht, unglaublich wichtig.
Lauter oder leiser Coach?
Primär leise ist für mich auch so ein bisschen die Frage von respektvollem Umgang. Ich selber würde es nicht wollen, dass man mich 5-mal die Woche anschreit. Aber wenn es mal sein müsste, dann wäre auch laut eine Option.
Vogteihalle oder Klingenhalle?
Vogteihalle. Also die Spiele vor der Kulisse, die werde ich nicht vergessen. Und dadurch, dass die Klingenhalle aktuell, das ist natürlich eine Riesenarena und dann in den seltensten Fällen bei Jugendspielen voll, ist diese enge und hitzige Stimmung der Vogteihalle, hat da aktuell noch ein Plus.
Okay. Schnakenhaus oder Vogteihalle? Kommt die Vogteihalle nochmal?
Dann auch die Vogteihalle. Die Abende, die wir nach den Spielen da noch gesessen haben, war das schon immer viele schöne Erinnerungen, ja.
Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
Mit.
Kassette oder CD?
Kassette, ja.
Netflix oder lesen?
Aktuell eher Videoschneiden. Wenn ich Aber durch meine Lehrertätigkeit natürlich dann eher lesen, ja.
Okay. Fördern oder fordern?
Auch das, ja, eher fordern. Also wenn wir über Leistungshandball sprechen, dann auch fordern.
Nelson Mandela oder Nelson Weiß?
Na, ganz klar letzterer.
Ja. Laufen oder Krafttraining?
Ich war selber Läufer, also bin gerne gelaufen, auch heute noch, wenn sich die Zeit zulässt, dann laufen.
So, und jetzt habe ich noch einen Einspieler für dich. Dann hör mal rein.
Ja, zu Carsten fallen mir zwei Geschichten ein, die auch sein Engagement im Handball ganz gut beschreiben. Wir haben uns damals kennengelernt in der B-Jugend in Grefrath, waren auch beide schon als Jugendtrainer aktiv. Und Carsten hat es geschafft, den Verein vor das Problem zu stellen, dass er zu viele F-Jugendliche in den Verein gebracht hat, weil er sich darum gekümmert hat und der Verein diese Anzahl gar nicht stemmen konnte. Genau, und in der C-Jugend in Aldekerk, die wir dann gemeinsam trainiert haben später, hat Carsten eingeführt, dass wir nach jedem Training eine kleine Laufeinheit hatten. Problem war, dass er oft auch zum eigenen Training weiter musste und das Ganze an mir hängen blieb, der Laufen gar nicht mag und dann nach dem Motto, es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung, wirklich bei Wind und Wetter, teilweise mit einer Stirnlampe, bei Minusgraden dann auf die Laufstrecke musste. Es hat sich aber ausgezahlt, wir haben euch eine sehr gute Saison gespielt und Carsten und ich sind bis heute in einem guten, losen Kontakt, tauschen uns immer noch öfter aus.
Auch da muss ich dir nicht sagen, wer das war, der gerade beim Vergleich mit Nelson Mandela so schrecklich verloren hat. Nelson Weiß.
Ja, genau. Ja.
Der wird jetzt in der nächsten Saison Trainer in Remscheid. Ist das meine Info?
Genau,
richtig?
Ja, freut mich. Ja, freut mich für Nelson sehr. Auch ein sehr geschätzter Trainerkollege und Freund. Genau wie er sagte, haben wir uns ja schon vor vielen, vielen Jahren in Grefrath als aktive Spieler kennengelernt. Hat einen unglaublich guten Job mit vielen jungen Spielern in Essen gemacht. Und ja, hoffe und wünsche ihm ganz viel Erfolg in der regionalen Nachbarschaft.
Prima. Carsten, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch eine Bitte, und zwar, du darfst dir jetzt eine Traumsieben mit Handballern zusammenstellen. Wen nennst du da?
Ja, eine Traumsieben. Also im Tor in jedem Fall Florian Lindenau, die lebende Handballlegende, aktuell bei Adler Königshof. Auf Linksaußen würde ich Jan Artmann nehmen, mein Freund hier in Solingen, der ja auch Teammanager bei den Profis ist und auch viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat. Auf Rückraum links ein Spieler, mit dem ich viele Jahre zum Training gefahren bin und der sicherlich auch jedem ein Begriff ist, mit Christoph Kleine-Lützum. Auf Rückraum Mitte, ah, da müsste ich überlegen, da käme ich jetzt gerade so schnell nicht drauf. Rückraum rechts mit Tobias Kulm, mit dem ich auch unglaublich viele schöne Gespräche hatte, damals auch zu alte Kerkerzeiten. Auf rechts außen Philipp Feldstedt, den wir ja auch als Einspieler gehört haben. Am Kreis würde ich Markus Nacken hinstellen.
Okay. Ja. Ja, prima. Dann habe ich nur noch eine Frage. Wen wünschst du dir als nächsten oder könntest du dir als nächsten Podcast-Gast mit Bezug zum Niederrhein und dem Handball vorstellen? Oder wen kannst du uns vorschlagen?
Ja, also ich glaube, dass der Florian Lindenau, oder viele kennen ihn besser als Kolf, als wirklich Handball-Urgestein, viele, viele lustige Geschichten zu erzählen hätte. Oder auch wenn ich ihn selber nicht so richtig gut kenne, aber auch einer, den ich immer wieder unglaublich positiv als Schiedsrichter finde, wäre es Holger Gillmann. War früher auch mal, ich glaube, Torwart in Aldekerk, das war schon unglaublich lange her. Aber ein Schiedsrichter, der unglaublich kommunikativ mit den Trainern, mit den Spielern umgeht und auch einfach Spaß an dem hat, was er macht.
Vielen Dank. Aufgeschrieben habe ich's. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich auch bei dir insgesamt für das Gespräch sehr, sehr zu bedanken. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch ein bisschen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und weiterhin viel Erfolg beim BHC. Aber ich glaube, der wird automatisch kommen, so wie ich das einschätze.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Danke.
Alles Gute. Bis dann. Tschö.